Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem einzigen und besten deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle ein herzliches Nihau aus China, wo ich gerade bin. Wie in jeder Woche gibt es in diesem Podcast um zwei fantastische Bücher, die etwas gemeinsam haben. Wie in jeder Woche nur in dieser Woche wieder einmal nicht. Und zwar deswegen, weil ich hier über das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling reden werde. Und das werde ich nicht mit einem anderen Buch vergleichen, sondern mit drei, die allerdings nur oberflächlich. Und zwar, kurz gesagt, geht es in diesem Podcast um Dystopien, wie es auch Quality Land eben eine ist. Und die Idee dahinter ist, dass ich mir die drei klassischen Dystopien hernehme und mal über die rede. Und zwar meine ich damit Fahrenheit 541, dann Brave New World und natürlich 1984. Gut, nachdem ich das gesagt habe, warum mache ich diesen Podcast genau jetzt? Kurz gesagt, ich habe erst vor kürzerer Zeit sowohl das Hörbuch als auch das Buch Quality Land zu Ende gelesen, war ziemlich angetan davon. Naja, gut, okay, nicht ganz so angetan wie von den Känguru Chroniken, aber da werden wir später darauf zu sprechen kommen. Nichtsdestotrotz ist das Buch eins von den bedeutenderen deutschsprachigen fantastischen Büchern, die letztes Jahr erschienen sind, und ist auf alle Fälle eine Besprechung wert. Und deswegen das jetzt. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir dann auch gleich zum ersten Teil des Podcasts, der in dem Fall drei verschiedene Bücher sind. Und ich werde über drei verschiedene Bücher machen. Das heißt, wir machen das nur ganz kurz. Und bevor wir darüber reden, muss ich dir noch ganz allgemein mal über Dystopien reden. Also für Leute, die sich damit nicht so ganz auskennen. Dystopie, was ist das überhaupt? Ja, kurz gesagt, das Gegenteil von einer Dystopie ist die Utopie. Eine Utopie, das Wort selber bezieht sich auf den Ort, ein Nichtort. Das ist eigentlich ein Nichtort bzw. ein guter Ort. Eine Utopie ist ein positiver Gesellschaftsentwurf. Das heißt, eine Gesellschaft, wo halt, was weiß ich was, alles gerecht, fair und was das ideal zugeht, obwohl das immer wieder diskussionswürdig ist. Also die ersten Utopien haben uralte Wurzeln. Wenn man es mal so haben will, waren das vielleicht die ersten fantastischen Romane überhaupt. Stichwort die Republik von Plato müsste meines Erachtens auch eine erste Utopie gewesen sein. Also Utopien haben eine lange Geschichte hinter sich. Mit den Dystopien schaut es ähnlich aus. Die Dystopie ist das Kehrwert von der Utopie. Die Dystopie ist der schlechte Ort. Die Dystopie ist dort, wo man nicht sein will. Die Dystopie ist das, was alles schlimm ist. Und müssen wir jetzt kurz mal drüber reden, was diese Begriffe denn überhaupt genau bedeuten. Denn wie schaut das jetzt aus, wenn morgen ein Meteor einschlagt? Sind wir dann übermorgen in einer Dystopie oder wieder was? Ist eine interessante Frage, über die sich mal zu diskutieren lohnt. Und zwar habe ich mir da mehrere Stichworte aufgeschrieben. Da zum einen, beide Gesellschaftswürfe, also die Dystopie und die Utopie, sind beide auf ihre Art und Weise ziemlich monoton und deswegen auch eigentlich in der modernen Literatur nicht mehr besonders angesagt. Also heutzutage setzt sich keiner mehr hin und schreibt eine reine Utopie oder eine reine Dystopie, ganz einfach, weil die Zwischentöne fehlen, also diese, keine Ahnung was. Wenn man ein Buch schreibt oder ein Buch lesen will, dann ist es wichtig, dass die Figuren Veränderungen durchmachen. In einer Dystopie ist eine Veränderung eigentlich nur schwer denkbar, weil es sowieso alles immer schlecht ist, noch schlechter wird oder beziehungsweise immer gleich schlecht bleibt. Das gleiche in der Utopie. Deswegen, wie gesagt, ist beides relativ aus der Mode gekommen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder dystopische Zukunftsentwürfe, über die wir noch zu sprechen kommen. Es gibt allerdings Unterscheidungsmerkmale, was Dystopien angeht. Das erste, worauf ich hinweisen möchte, ist die externe bzw. die interne Dystopie. Wobei die externe eigentlich gar keine Dystopie ist. Stichwort Walking Dead. Also was ist, wenn morgen eine Zombie-Apokalypse losbricht? Die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, verschwindet und dann was? Kein Mensch würde gerne in einer Zombie-Apokalypse leben, oder vielleicht doch, das ist jetzt wieder die Frage. Nichtsdestotrotz sagen wir einfach mal so, dass das schlecht wäre und dass nach der Zombie-Apokalypse wahrscheinlich andere Gesellschaften entstehen würde und dass das Leben im Großen und Ganzen heute angenehmer ist als wie nach der Zombie-Apokalypse. Das heißt, wenn eine Zombie-Apokalypse hat, gibt es eine externe Dystopie. Wobei, wie gesagt, das Ganze schon wieder in der Schwebe ist, weil für viele Leute eine Zombie-Apokalypse durchaus eine wünschenswerte Vorstellung ist. Hört sich schlimm an, ist aber tatsächlich so. Das ist dieser Wille hin zu, also die Idee, dass die ganzen Menschen auf einmal verschwinden, man sich mehr mit denen auseinandersetzen muss. Darüber in anderen Podcasts schon geredet, trifft nicht nur auf Zombie-Apokalypsen zu, also alle Fälle, wo zum Beispiel eine Krankheit 99% der Menschheit killt oder was weiß ich was alles. Also überall, wo wir einen externen Faktor haben, können wir eigentlich von einer externen Dystopie sprechen. Wir wollen nicht unbedingt in einer solchen Welt leben, weil wir zu 99% tot wären. Allerdings das eine Prozent, das eben überlebt hat, die Möglichkeit, eine neue, vielleicht sogar bessere Welt zu errichten. Das heißt, wir haben da so eine Dystopie und Utopie gemischt. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Eine Dystopie ist immer eine Frage des Standpunkts. Um jetzt wieder auf diese Zombie-Apokalypse zurückzukommen, ist natürlich die Frage, auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite der Zombies bzw. auf der Seite des Menschen, der Menschen. Dystopie kann eine Frage des Standpunkts sein. Was du klassisches Beispiel dafür ist, das sind die Frauen von Stepford. Das ist ein alter Roman, also sollte es ja noch gar nicht, aber doch ungefähr so 30, 40 Jahre alt. Und darum geht es halt um eine kleine Vorstadtsiedlung, wo sich Männer zusammenfinden und die tauschen ihre Frauen aus gegen, ich habe keine Ahnung, was genau, sagen wir mal Roboter, die halt die perfekte Frau spielen. Ja, es ist natürlich die Frage, ist es jetzt eine Dystopie oder eine Utopie? Für Frauen ist es natürlich schlecht, aber für Männer, die das machen, naja, ist es zumindest mal fragwürdig. Es ist so mal fragwürdig jetzt, ob das für Männer auch gut ist, wenn die ihre Frauen umbringen und durch Roboter ersetzen. Aber bestimmt besser für die Männer als für die Frauen. Und das bedeutet, dass es bei Dystopien und Utopien immer Abstufungen gibt. Für wen das Szenario, die Welt ist schlecht und für wen es gut ist. Um jetzt noch ein anderes Beispiel zu bringen, was gerade erst im Kino lief, beziehungsweise bei mir im Fernsehen, Get Out. Das ist dann eine Frage der Hautfarbe, ob man jetzt sich in einer Dystopie wiederfindet oder in einer Utopie oder irgendwas dazwischen. Also, wie gesagt, es ist eine Frage des Standpunkts und der Standpunkt kann eben ziemlich extrem werden. Später bei 1984 haben wir mal dieses Phänomen der Eliten, dass wir halt da die Hölle auf Erden haben, die für die meisten Menschen gilt, während die Eliten da in Saus und Braus leben. Oder zumindest anzunehmen, dass es diese Eliten eben gibt und die sich da eben raushalten. Das heißt, die Welt kann sowohl eine Utopie als auch eine Dystopie sein, ist alles eine Frage des Standpunkts. So, dann haben wir drinnen Täter oder Opfer, aktiver Teil oder passiver Teil. Ja. Das ist so die Dings, auch eine dystopische, wenn man eine Dystopie bzw. Utopie als Gesellschaftsroman anschaut, dann ist es natürlich die Frage, ja gut, die Gesellschaft sind wir alle, also alle Menschen sind die Gesellschaft und die Gesellschaft ist sowohl aktiv, das heißt, sie tut irgendwas, als wie sie auch passiv ist, das heißt, mit der Gesellschaft passiert irgendwas. Das heißt, Menschen fügen anderen Menschen irgendwas zu und Menschen wird von anderen Menschen was zugefügt. Und es ist natürlich die Frage, was davon ja, der dystopische Teil ist. Was ist schlimmer? Ist es schlimmer, Täter zu sein oder Opfer zu sein? Auch eine wichtige Frage. Also, darauf können wir, glaube ich, auch noch später zu sprechen kommen. Aber um das Ganze ein bisschen kurz zu halten, wichtig ist noch zu bemerken, Dystopie Leicht habe ich mir aufgeschrieben, das neue JA. Das ist auch was, was wir jetzt immer wieder finden unter Jugendbüchern. Stichwort die Tribute von Panem, dass wir da eine Gesellschaft haben, die postapokalyptisch ist, sagen wir es mal so, und die halt auch, ja, nicht unbesonders, also nicht besonders lebenswert ist. Das ist ein Element, das sich durch sehr, 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 sehr viele Jugendbücher zieht, dass wir da, tja, eine ekelhafte Gesellschaft vorfinden, die verändert werden muss. Warum das ist, ist jetzt mal zweifelhaft und würde diesen Podcast eben sprengen. Außerdem glaube ich, habe ich da über andere JA-Bücher schon genug drüber geredet. So, und haben wir aufgeschrieben, Optimisten, Pessimisten. Das ist ein weiterer Punkt. Wer lebt denn jetzt eigentlich in einer Dystopie, die Optimisten oder die Pessimisten? Da ist es so, dass die Optimisten glauben, dass die Welt im Prinzip gut ist, also wie sie gut ist, wie sie ist und eigentlich nicht mehr verbessert werden kann. Das heißt, dass das alles ohnehin gut gut werden wird und was weiß ich was alles. Während die Pessimisten davon ausgehen, dass die Welt schlecht ist bzw. schlecht wird. Etwas in die Richtung. Und der Witz ist jetzt ungefähr das, dass zur Vorstellung, dass die Welt besser sein könnte, auch die zwangsläufige Vorstellung gehört, dass die Welt schlecht ist. Das heißt, in dem Sinne sind Optimisten, die sich überall zurechtfinden, eigentlich die auserkorenen Bewohner der Dystopie, während die Pessimisten ja danach trachten, die Welt zu verbessern, weil sie eben schlecht ist. Und als wesentliches Gesamtmerkmal der Dystopie möchte ich feststellen, die Dystopie ist die Maschine, die sich selber baut. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die sich aus irgendeinem Grund in einer negativen Abschwärtsspirale findet und sich selbst kaputt macht, selbst kaputt haut. So, dann reden wir jetzt noch kurz über die drei großen klassischen Dystopien und da gehe ich gar nicht großartig auf die Person und auf die Story ein, sondern einfach bloß auf den dystopischen Aspekt. Da haben wir Fahrenheit 541, deutscher Titel 233 Grad Celsius, von Ray Bradbury geschrieben 1953. Und da schaut so aus, dass wir da eine Feuerwehr haben, die Bücher verbrennt. Aus Ende. Was wichtig in diesem Buch ist, dass der ganze dystopische Effekt ist, warum werden diese Bücher verbrannt? Da gibt es eine Fehlwahrnehmung in der öffentlichen Ansicht über dieses Buch. Wenn man die Leute gemein hinfragt, oder so wie das Buch ankommt, ist, dass wir da eine Elite haben, die nicht geschützt werden will, beziehungsweise ihre Macht zementieren will und deswegen Bücher verbrennt, damit eben die Leute nicht auf dumme Ideen kommen. Tatsächlich ist es in dem Buch ein bisschen tiefsinniger. Es gibt dann nämlich eine Grassroots-Bewegung. Das heißt, die Bücher werden verbrannt, weil die Leute sie nicht haben wollen. Das heißt, es ist ein durch und durch demokratischer Prozess, wenn man Bücher hat, in denen, was weiß ich was, Leute, Minderheiten, sonst irgendwas, geschichtliche Begebenheiten nicht so geschildert werden, wie man das gerne hätte als Gruppe hier einsetzen, dann wird das Buch eben verbrannt. Und das, weil jeder im Prinzip gegen jedes Buch irgendwas haben könnte, werden dort alle Bücher verbrannt. Und das war's dann eben schon. So, wo ist jetzt der dystopische Effekt in dem Ganzen? Zum einen, wie gesagt, es ist eine Grassroots-Bewegung. Und zum anderen ist es so, ich habe da ein bisschen rumgelesen, um es jetzt mal in aller Kürze wiederzugeben, ist es so, dass Ray Bradbury zur damaligen Zeit eigentlich bloß eine Aussage machen wollte über das Fernsehen. Ist tatsächlich so, kurz und knackig. Also zur damaligen Zeit ist das Fernsehen gerade aufgekommen, da haben wir tatsächlich ein paar Daten rausgeschrieben. Und Ray Bradbury fand das Ganze nicht so gut und sagt, Bücher sind besser als wie Fernsehen. Wenn man genau hinschaut, dann ist es so, dass in der Welt von Fahrenheit eben Bücher verbrannt werden und überall Videoschirme stehen. Das. Und wie gesagt, Ray Bradbury ging es darum, dass eben Bücher besser sind als wie Fernsehen. Man muss jetzt allerdings da ein bisschen auf den Zeitrahmen eingehen. Also das Buch ist erschienen 1953. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Fernsehen hat es damals überhaupt gegeben? Und zwar schaut das so aus, dass nicht einmal 10 Jahre vorher, im Jahre 1945, da wurde das Fernsehen von den Nazis propagiert. Das ist ein witziges geschichtliches Detail, an was ich hätte nicht unbedingt viele Leute mehr erinnern, aber es war das damals so, dass die Nazis eben als erstes angefangen haben, einen Fernsehsender auszustrahlen, um ihre Propaganda um das Volk zu bringen. Ein bisschen später die BBC übrigens, aber nichts, lassen wir es mal auf der Seite. Und damals, 1945, war Fernsehen nicht wahnsinnig populär. Also in den 1940er Jahren, um es jetzt mal abzukürzen, muss es 1945 gewesen sein. Zur der damaligen Zeit, als eben die Nazis dieses Fernsehprogramm ausgestrahlt haben, hat sich sowieso kein Mensch den Fernseher leisten können und kein Mensch hat Bock gehabt, sich den ganzen Tag Nazi-Propaganda anzuhören. Nicht einmal die Leute in Nazi-Deutschland, weil die waren nicht blöd. Also so blöd waren sie nicht. Damals wurde es so propagiert, dass es da Fernsehstuben gegeben hat, wo es unter anderem Freibier gegeben hat. Das heißt, man ist irgendwo reingegangen in so ein Lokal, hat dann Fernseher laufen gehabt und hat Bier trinken können. Und damals hat man keine große Hoffnung für das Fernsehen gehabt, ehrlich gesagt. Also das war damals eher so ein Nischenprodukt und die Breitenwirkung, auf die hat man nicht unbedingt gesetzt. Weil wie gesagt, zu teuer, zu kompliziert und kein Mensch wollte den Scheiß wirklich sehen. Hat sich dann relativ schnell geändert. Das heißt, wenn ich sage, relativ schnell dann, so schnell war es auch wieder nicht. Tatsächlich hat es bis 1960 gedauert, bis der Transistorfernseher erfunden worden ist. Also Transistor sind diese Halbleiterverstärker und davor waren die Biester, also die Fernseher, Kathodenstrahler. Und das war nicht nur Kathodenstrahler, sondern röhrenverstärkte Kathodenstrahler. Ziemlich ekelhafte Technik, wenn man sich das heute anschaut. Also viel zu kompliziert. Ich will gar nicht drüber reden. Also Vakuumröhren sind nicht unbedingt da. Ja, es hat schon seinen Grund, warum es heutzutage nicht mehr gibt. Sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, das war 1960 Transistorfernseher und 7 Jahre vorher hat Ray Bradbury eben Fahrenheit geschrieben. Das heißt, der war damals schon von dieser nicht großen Bedeutung des Fernsehens angetan. Also wurscht, okay, belassen wir es dabei. Also Fernsehen, also ist eben das Fernsehen versus Bücher, ist das tragende Element in Fahrenheit. Und was wir da eben schon sehen, ist, dass das dystopische Element in diesem Buch drinnen ein technisches Element ist. Und das ändert sich auch nicht, wenn man die anderen beiden Bücher anschaut. Und da kommen wir gleich zum nächsten, das ist 1984. Geschildert, also von Orwell natürlich, das ist 1938 erschienen, das ist aus der Ecke früher. Und da haben wir es eben so, dass wir da so einen totalitären Staat haben, der die Leute überall drangsaliert, überwacht und was weiß ich was alles. Tatsächlich, wenn man sich diese ganzen Dystopien anschaut, dann ist 1984 das mit den meisten Anwendungsbeispielen, der meisten Anwendungstechnologie. Das fängt schon damit an, dass da der Totalitarismus beschrieben wird. Auch da habe ich ein bisschen rumgesucht in Wikipedia, was sie dazu zu sagen hat. Und da ist es so, dass da mehrere Leute, Politikwissenschaftler, zur Sprache gekommen sind. Und die haben in dieser totalen Staat etwas Neues gesehen, was es vorher nicht gegeben hat. Das heißt, wenn man jetzt mal Hitler hernimmt, Nazi-Deutschland, Stalin, also die UdSSR, dann könnte man das ja runterbrechen auf eine Diktatur. Dann haben wir oben den Diktator und der macht jetzt einen Scheiß. Und wenn man zurückgeht in die menschliche Geschichte, dann hat es immer schon Diktaturen gegeben, also beziehungsweise Könige oder was weiß ich, was alles. Nichtsdestotrotz, das ist der Totalitarismus eben das neue Ding gewesen. Und der wurde im 1938 geschrieben. Und ich habe es dann aufgeschrieben, die wichtigsten Details, das ist eben die Überwachung, also nicht die totale Überwachung, aber die Möglichkeit, überwacht zu werden. Eine Einheitspartei, eine Geheimpolizei mit der geheimen Gesetzen und geheimen, was weiß ich was alles. Da haben wir eine Elite, die außerhalb von dem Gesetz steht. Wir haben eine Gleichschaltung von Medien, Wirtschaft, Kirche und allem. Das heißt, alles und jedes wird eben dieser Idee des Staates unterworfen, deswegen im Totalitarismus. Dass es dann nichts mehr gibt, was außerhalb des Staates steht. Und und das Witzige, was man über diese totalitären Städte wissen muss, das ist, dass allen von ihnen ein utopisches Element innewohnt. Das ist tatsächlich so. Hat mich gewundert, das heißt, weil es so schön zum Podcast gepasst hat. Aber wenn man darüber nachgeht, dann ist das nicht so ohne. Weil eben, Hitler eben seine Versprechungen abgegeben hat, dass alles besser wird, wenn das und das und das passiert. Das Gleiche war ja auch in der UdSSR so, dass alles besser wird, wenn wir nur das und das und das und dann das machen. Das heißt, wir haben diese utopischen Versprechungen, die allerdings zu einer dystopischen Realität geführt haben. Und auch da wieder diesen Übergang, dieser Schnittpunkt, dieses Flippen von Utopie zu Dystopie, auch in der Realität. Gut, das nur kurz angerissen. Müssen wir jetzt über auf die Elemente zu sprechen kommen? In dem Fall müssen wir es tatsächlich, weil wie gesagt, auf die Geschichte komme ich gar nicht zu sprechen, hat sogar keinen Sinn. Wichtig ist, dass wir da die totale Überwachung drinnen haben. Das ist ein witziges Ding, weil wie gesagt, das Buch ist 1938 geschrieben worden. Ich habe da ein bisschen rumgesucht, wenn man sich zurückgeht in die Geschichte, in den 1850er Jahren haben wir da dieses Geheimpolizei gehabt in Österreich, die eben, vor 1950 hat in Österreich ein absolutistischer Monarch regiert, also jemand, der sich politisch überhaupt nicht reinreden hat lassen. Und das Land ist unter der Fuchtel gestanden, der Geheimpolizei, die eben Leute bespitzelt hat. Sie hat eigentlich natürlich nicht alle Leute bespitzelt, sondern nur wichtige, hohe Beamte und was weiß ich was alles, weil dafür haben die Ressourcen nicht gereicht. Später mal hat sie in der UdSSR eine Überwachung gegeben. Es hat dann natürlich in Nazi-Deutschland eine Überwachung gegeben. Es hat später unter der DDR, unter der Stasi eine ziemlich große Überwachung gegeben, die allerdings nie so richtig allumfassend war. Also sage ich, die Stasi hat es nicht geschafft, da, ich habe keine Ahnung was, einen wirklich großen Prozentsatz der Gesellschaft zu überwachen. Nichtsdestotrotz war sie einfach da. Aber nichtsdestotrotz verblasst das alles hinter dem, was sich eben da in den letzten Jahren, also vor allem in den letzten 20 Jahren da mit dem Internet zugetragen hat. Also ich habe keine Leute, die lassen sich freiwillig überwachen, also wird jeder Herzschlag von denen aufgezeichnet. Unfassbar, wenn man mal drüber nachdenkt. Und unfassbar, wie sich das geändert hat. Also, oder unfassbar, weil wie halt Orwell da über diese totale Überwachung gedacht hat. Also die Überwachungstechnologie, die geschildert wird in 1984, das war nichts, was zur damaligen Zeit zur Verfügung gestanden ist. Und es ist ein nichts, was in den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung gestanden ist. Das heißt, nicht einmal die Stasi hat so ein Netz gesponnen, wie es eben 1984 angedacht ist. Und ich weiß noch, ich habe es müsste vor 22 Jahren oder so, vor einiger Zeit so ein Buch gelesen. Das war, ich habe keine Ahnung, Ken MacLeod müsste das gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber da wurde tatsächlich dieser Quantensprung durchgeführt in diesem Buch. Also es war zur damaligen Zeit noch Zukunftsmusik. Und was in diesem Buch drin geschildert worden wurde, das waren die Flächen, der flächendeckende Einsatz von Kameras. Weil wir heutzutage haben wir alle Smartphones und was ihr was alles. Das heißt, ich könnte in diesen Raum, wo ich jetzt bin, auf mindestens 5 Kameras zurückgreifen. Wenn ich die ganzen Webcams von meinen Computern mitzähle und was weiß ich was alles, dann will ich schon auf 5 oder 6 Kameras kommen. Das heißt, es gibt eine unfassbare Menge von Kameras, aber das war nicht immer so. Das vergisst man leicht. Und zur damaligen Zeit, als ich dieses Ken MacLeod Buch gelesen habe, da wurde eben beschrieben, dass eben tja, Kameras überall sein werden und alles aufzeichnen werden und dass das im Prinzip zur, naja, zum Sturz von Gesellschaften, zum Sturz von politischen Systemen beitragen wird. Und wie ich das damals gelesen habe, konnte ich es eigentlich gar nicht glauben, weil die bloße Idee, dass zur damaligen Zeit noch, vor 20 Jahren, Kameras so mobil sein werden und so überall verfügbar, dass im Prinzip jeder irgendwas aufzeichnen könnte, war zur damaligen Zeit für mich noch ziemlich Science Fiction. Und sieh da, wie uns unsere Gegenwart eingeholt hat. Also gut, die totale Überwachung als Element in 1984, darüber haben wir jetzt gerade geredet. Wichtig ist noch innere und äußere Feinde, da rede ich jetzt nicht drüber. Der Neusprech ist ein wichtiges Element, was in diesem Buch aufgegangen ist. Und das ist etwas, was es in unserer Welt geschafft hat. Die Idee, dass man eben mit der Sprache das Denken formen kann, das ist etwas, was wir ja gerade machen. Also wir erfinden neue Worte, die Sprache verändert sich und nicht nur das, die Sprache wird auch gezielt verändert von allen möglichen Leuten, die da politische Ziele propagieren wollen. Also für jeden Scheiß muss man ein neues Wort erfinden, das sich schlimm anhört. Andere Wörter verbrennen und dürfen nicht mehr benutzt werden. Es muss ein neues Wort ausgedacht werden und was weiß ich was alles. Das heißt, die politische Sprache, das ist ein reales Ding. Und dieses Neusprech, was in 1984 beschrieben wird, das ist wahrscheinlich noch realer und noch größere Bedrohung als wie diese totale Überwachung. Gut, dass das Doppeldenk, Gedankenverbrechen, Tiny Train Land. Ja, dieses Doppeldenk, das ist ein anderes Ding, das geht mit dem Neusprech Hand in Hand. Wenn man sich das Buch 1984 anschaut, dann ist natürlich die Frage, wer ist der Täter und wer ist der Opfer? Und in 1984 ist das aufs Schönste verwoben, weil eigentlich alle Täter und Opfer gleichzeitig sind. Das heißt, wir sind, jeder ist ein Opfer von diesen Überwachungsstaaten und was ihr was alles, aber jeder ist auch gleichzeitig Teil dieser Maschinerie, die halt andere Leute überwacht. Es ist, in dem Buch wird es jetzt ausgesprochen, es wird vielleicht nicht einmal angedeutet, aber es ist halt fraglich, ob es überhaupt eine Elite gibt, die halt außerhalb dieses Überwachungsstaats lebt und die da halt ihr Zeug propagiert. Vielleicht ist es wirklich nur eine einzige großartige Maschine des Wahnsinns, die halt so in den Leuten verinnerlicht ist, dass sie komplett ohne irgendwelche Elite auskommen. Also, ja, genug drüber gesagt. Und Was eben wichtig ist, in dieser Funktion als Täter und Opfer gleichzeitig, braucht man dieses Doppeldenk. Also diese Tatsache, dass man da die Geschichte selber verändert und dann selber daran glauben muss, obwohl man es besser wissen müsste. Und auch dieses Doppeldenk hat bei uns jetzt seine Entsprechung gefunden in diesen alternativen Fakten. Das heißt, man schaut sich irgendwas an, denkt sich, aha, so war das, und dann kommt der Mr. President und sagt, nein, das ist alles nicht so, es gibt alternative Fakten. Alternatives Fuck you. Danny Trainland, das ist eine schöne Szene, da ist ein Buch drinnen, auf den man gar nicht oft genug hinweisen kann. Es wird nämlich da gesagt, was heißt jeweils, der Delinquent sagt eben, dass eben Züge groß sind und nicht klein, und das war's dann eben, man kann nicht Züge klein denken, und sein Folterknecht sagt eben, doch, ja genau, so ist das eben. Wenn ich sage, dass Züge klein sind, also die Tiny Trains, dann ist das eben so, dann sind Züge klein und dann werden sie auch klein gedacht, und ja, dann leben wir im Tiny Trainland. Und in diesem Tiny Trainland, der, was denn jetzt, alternativen Fakten, da leben wir jetzt inzwischen eigentlich alle. So, gut, damit habe ich über 1994 geredet, über die wesentlichen Elemente. Und noch hier einmal zur Erinnerung, auch das wesentliche Element hier, Technologie, in dem Fall eben Überwachung. Gut, dann kommen wir auf eins der unbekannteren, unbeliebteren oder beziehungsweise dem untergegangenen zu sprechen, und das wäre Brave New World von Huxley, das 1932 erschienen ist. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen zurück in die Zeit, und das ist ein schönes Beispiel für eine Dystopie, weil es eigentlich so nur vielleicht eine halbe Dystopie ist, oder man kann es drehen und wenden, wie man will. Und zwar schon so, dass die Menschheit im Prinzip sich in Kasten aufgespalten hat. Das heißt, es gibt auch Humanklassen, aber es gibt auch Klassen von Menschen, die gehen von AA plus bis, ich habe keine Ahnung was, F minus, und die werden dementsprechend gezüchtet. Das heißt, für Führungspositionen braucht man halt ein AAA, das sind dann schlaue Menschen, und für Leute, die Mülleimer ausleeren, das sind dann die FFF-Menschen, oder keine Ahnung, was das für eine Reihenfolge haben. Ja gut, die werden eben dementsprechend gezüchtet. Und das Ganze hat halt den Vorteil, Nachteil, was weiß ich was alles, dass wir dann eine sehr stabile Gesellschaft bekommen, in der es eigentlich kaum mehr Krieg gibt oder kaum mehr überhaupt irgendwas. Es gibt auch kaum Konflikte, und das Ganze ist sehr auf Konsum getrimmt. Das heißt, Drogen stehen jedermann frei, es gibt ziemlich freizügigen Sex überall, und ja, im Prinzip die einzige Abstufung zwischen einem Triple E, also zwischen einem Elite-Menschen und einem Epsilon-Minus, da habe ich es mir aufgeschrieben, das ist im Prinzip der Zugang zu Konsumgütern. Das heißt, die Leute, die in dieser Gesellschaft sehr reich sind, beziehungsweise diese Alpha-Plus-Menschen, die verbringen halt ihre Freizeit bzw. ihren Reichtum mit Konsum, mit jedem möglichen Schwachsinnskonsum. Das heißt, Hotelzimmer, wo eben, keine Ahnung was, Parfum aus der Leitung fließt, es jede mögliche dumme Sportart wird ausprobiert und was weiß ich was alles. Das heißt, alles dient zur Unterhaltung. Und ja, über die Story in diesem Buch will ich nicht reden, weil, wie gesagt, das würde zu weit führen. Nichtsdestotrotz, was wir da eben, es ist natürlich die Frage, ist es eine Dystopie, ist es eine Utopie? Das ist das, womit sich die Frage eben beschäftigt. Wenn man sich alle drei Bücher herschaut, dann ist eigentlich Brave New World das, wo man vielleicht am ehesten leben würde wollen. Einfach deswegen, weil, auch die untersten Schichten im Prinzip nicht unglücklich sind, weil die genetisch so hingepfuscht worden sind, dass sie sich mit ihrem Leben abfinden und keine Ambitionen haben, was weiß ich was alles. Was jetzt allerdings noch kommt am Abschluss, das ist der Vergleich zwischen Brave New World und 1984, das habe ich auch im Internet gefunden, das ist ein interessantes Ding, weil die beiden Bücher sehr konträr zueinander sind. Und zwar schaut das eben so aus, dass wir in 1984 die Angst vor der Zensur haben. Das heißt, wir haben halt die Angst, dass wir da nicht mehr unsere Gedanken frei äußern können und alles einer strengen Zensur unterworfen ist, einer strengen Obrigkeit, einer strengen Interpretation. Bei Huxley ist es so, dass der Angst davor hat, dass es keine Zensur mehr nötig ist, weil es keine rebellischen Gedanken mehr gibt, weil die Leute einfach, zufrieden mit was auch immer, zufrieden mit dem sind, was auch immer sie bekommen. Gut, dann haben wir drinnen Bei 1984 ist es die Angst, dass wir keine Informationen bekommen, dass das Wesentliche uns vorenthalten wird. Bei Huxley ist es so, dass es die Angst vor der Informationenüberflutung ist, dass ja, wir so viele Informationen bekommen, dass wir so viele Reize bekommen, dass wir, keine Ahnung, was 100 Kanäle im Fernsehen haben, dazu Netflix, Amazon Prime und was ihr was alles. Und dass die wesentlichen Informationen einfach auf der Strecke bleiben, weil sie kann mehr interessieren. Beziehungsweise, weil es einfach zu viel Informationen sind und die Menschen damit überfordert sind, sich keine Meinung bilden können und zur Passivität verdammt werden. Das entspricht sehr gut meinem Zustand, weil wenn man zu viel weiß, dann. Naja, okay, reden wir nicht drüber. Man kann sich ungefähr vorstellen. So, dann haben wir drin und bei Orwell, die Wahrheit wird von uns verborgen. Bei Huxley, die Wahrheit wird ertränkt in einem Meer aus sinnloser Information. Ja, zum Beispiel Gerüchte über das neue iPhone haben wir aufgeschrieben. So, bei Orwell ist es so, ja, es gibt eine von oben bevormundende Gesellschaftsstruktur bzw. Kultur. Das heißt, wir bekommen die Kultur aufgeprägt und können nicht mehr irgendwo hin. Bei Huxley ist es so, dass die Kultur trivial ist und es ist eben nichts mehr wichtig, weil jeder im Prinzip tun und lassen kann, was er will. Das heißt, Drogen nehmen, Sex haben, was weiß ihr was alles. Interessiert keinen mehr. Bei Orwell ist es so, wir haben eine Kontrolle durch Schmerz, bei Huxley haben wir die Kontrolle durch Freude. Das heißt, ja, die Gesellschaft tut was denn eigentlich? Das ist immer die Frage. Wenn es der Sinn einer Gesellschaft bzw. der menschlichen Zivilisation ist, dass alle Leute Essen haben und glücklich sind, dann ist das bei Huxley erreicht. Na gut, reden wir gar nicht drüber. So, bei Orwell. Ja, wir hassen das, was wir hassen, das wird uns zerstören. Bei Huxley, was wir lieben, das wird uns zerstören. Das ist so der Hauptunterscheidungspunkt. Und das ist natürlich die Frage, wie ist das beide vereinbar? Ist es im Prinzip nicht? Also, Utopie und der Dystopie, wie gesagt, ist also eine Frage des Standpunkts. Und das ist auch eine Frage des Standpunkts, tja, was eigentlich für uns eine dystopische bzw. utopische Welt ausmacht. So, jetzt kommen wir dann aber zum Hauptevent von diesem Buch drinnen. Und das wäre dann eben Quality Land von Mark-Uwe Kling. Ja, erschienen ist das 2017 und ich bin jetzt zu diesem Buch gekommen. Will gar nicht drüber reden. Känguru Chroniken, das wird auch mal ein Podcast werden, eine Folge in diesem Podcast. Und Grund genug, dass ich mir dieses Buch eben gekauft habe, beziehungsweise ich habe es dann sogar doppelt gekauft. Ich habe es einmal als E-Book gekauft und ich habe es dann einmal als Hörbuch gekauft. Wobei ich gleich vorweg schicken muss, es funktioniert als E-Book ein Ticken besser. Als Hörbuch ist es nicht, gar nicht mal so schlecht, weil er klingt ziemlich gut, Stimmen abgrenzen kann. Also er kann gut andere Personen sprechen. Das heißt, das Vorlesen ist ja gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz hat das Buch einen anderen Drive als die Känguru-Chroniken. Da würde ich tatsächlich empfehlen, das Buch zu lesen. Hat man auch mehr davon. Gut, dass das dann. Ja, müssen wir kurz über das Cover reden, dann über das Autor. Tatsächlich ist es so, dass das Buch in zwei verschiedenen Varianten erschienen ist. In einer weißen Version und in einer schwarzen Version. Und die äußern sich darin, dass eben das Cover schwarz ist, beziehungsweise weiß, mit dem Quality Land Schriftzug, beziehungsweise E-Quality. Was das angeht, da kommen wir später darauf zu sprechen. Und tatsächlich ist das so, dass. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, die schwarze und die weiße Edition sich darunter erscheinen, dass wir immer wieder zwischen den Kapiteln so eine Einschübe haben. Also da werden Zeitungsmeldungen bzw. Newsmeldungen in dem Buch eingefügt, zusammen mit Kommentare. Und die unterscheiden sich darin, dass die in der schwarzen Edition zynischer sind und in der weißen Edition ein bisschen luftig, leichter, lockerer, witziger. Gut, das habe ich dann gesagt. Jetzt müssen wir den Autor zu sprechen kommen, was man über den sagen kann. Und der heißt Mark-Uwe Kling, ist 1982 in Stuttgart geboren, hat Philosophie studiert, Theater und tritt seit 2003 auf. Wofür er bekannt geworden ist, wofür er wirklich bekannt geworden ist, das sind diese Känguru-Chroniken. Er hat tatsächlich da eine Radio-Comedy-Show bei Radio Fritz gehabt, in der er so 5 Minuten Spots mit einem kommunistischen Känguru gesprochen hat. Und das ist ziemlich populär geworden. Und für Radio-Comedy ist es unfassbar gut gemacht, weil da sehr viel drinnen steckt. Aber das soll nicht Teil dieses Podcasts sein. Das ist ein eigener Podcast zum Thema sprechende Tiere. Gut, so viel dazu. Jedenfalls hat er mit diesem Podcast einen ziemlichen, oder mit dieser Radio-Comedy-Show einen ziemlichen Impact gehabt. Und er hat dann eben 2017 Quality Land veröffentlicht. Und das ist ein rein rassiger Science-Fiction-Roman mit dystopischen Einschlag. Also dystopisch-utopisch, da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, je nachdem, wie man es gerne lesen würde. Nichtsdestotrotz kommen wir dann, würde man sagen, auf das Buch zu sprechen. Oder gibt es irgendwas anderes, was man auf Sachen müsste? Nein, reden wir über das Buch. Und zwar, wann und wo spielt das? Es spielt in Quality Land. Und was ist Quality Land? Quality Land ist, war vielleicht früher mal Deutschland. Nehme ich zumindest an, könnte aber irgendwas anders gewesen sein. Tatsächlich sieht das so aus, dass die Politiker von damals sich gedacht haben, man musste das ganze Land neu gründen, neue Corporate Identity finden und ja, eigentlich hätte dieses neue Land Equality Land heißen sollen, also Gleichheitsland. Bloß der führende Politiker hat sich in einem Handstreich dazu entschieden, das E auszuradieren und das ganze Land Quality Land zu nennen. Und zwar aus dem Grund, dass wenn man die Wahl hat, ob man ein Produkt kauft, das in Equality Land erzeugt worden ist, beziehungsweise eins, das aus Quality Land kommt, dann weiß man gleich, was man nehmen soll. Das heißt, ja, das ist eben ein wunderschönes kleines Detail in diesem Buch drin, auf das ich gar nicht großartig genug hinweisen kann. Und zwar hat mich das stark an Narnia erinnert. Also Narnia, die Bücher, da schaut es jetzt so aus, dass Narnia auch im ersten Buch oder beziehungsweise wie man es nimmt, gegründet wird, dass sie geschaffen wird und dass da bei der Gründung von Narnia so ein Geburtsfehler passiert. Also die Hexe wird halt reingelassen in dieses Land Narnia und genauso ist es auch mit diesem Quality Land, wo halt ein Politiker sich hinweggesetzt hat über, tja, eine Mehrheitsentscheidung von, ich habe keine Ahnung wen, einen Ausschuss von Spezialisten oder von Wählern und einfach seinen Scheiß gemacht hat und dadurch irgendwie das Böse in dieses Land gelassen hat. Und ja, dieses Land, wie schaut das aus? Was sind so die treibenden Elemente? Was sind diese dystopischen Elemente in diesem Buch? Und zwar schaut das so aus, dass wir da in einer nahen Zukunft leben, wo halt Amazon, Roboter, Drohnen, Algorithmen und Computer so ziemlich alles optimiert haben. Ja, wo fangen wir dann am besten an? Es schaut, wir fangen am besten mal bei einer Person und arbeiten wir es von dort vor. Und zwar die Hauptprotagonistin in diesem Buch drin, das ist der Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser. Da sind schon viele schöne Sachen drin in diesem Namen. Peter Arbeitsloser heißt er deswegen, weil es in Quality Land so ist, dass alle Leute den Namen ihrer, nicht den Namen, sondern die Berufsbezeichnung ihres Vaters bzw. ihrer Mutter, wenn es eine Tochter wäre, zum Zeitpunkt ihrer Zeugung bekommen. Das heißt, ja, deswegen heißt Peter Arbeitsloser eben Peter Arbeitsloser, weil sein Vater eben ein Arbeitsloser war. Damit hat er so einen mittelschlechten Namen. Da gibt es noch andere Beispiele in diesem Buch drinnen. Also wird das von Kling immer wieder für so kleine Witzchen gedacht, missbraucht oder was weiß ich was alles. Das heißt, wir haben immer wieder Personen, die halt tja, bemerkenswerte Nachnamen tragen, beziehungsweise Nachnamen, die halt zur Diskussion stehen. Peter Arbeitsloser ist zudem Maschinenverschrotter. Und was macht ein Maschinenverschrotter? Fragezeichen. Kurz, er verschrottet Maschinen. Und was für eine Maschinen sind das? Fragezeichen. Und zwar gibt es in dieser Zugwelt von übermorgen einen Haufen Drohnen und Roboter und E-Books und Telefone und ja, was noch dabei ist, ist eine zweite größere Person in diesem Buch drinnen. Das ist Calliope, habe ich es mal aufgeschrieben. Calliope irgendwas, Calliope 2.0, da kommt Calliope 3.0, die eben der Roboter-Autorin ist. Das heißt, ein Roboter, der eben da Bücher schreibt und auch die wird da verschrottet, beziehungsweise nicht verschrottet. Und das ist so, beziehungsweise warum ist das so? Ganz einfach deswegen, weil in einer Welt von Übermagen das Reparieren von Maschinen nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, damit die Leute schön konsumieren, sind sie dazu verpflichtet, dass immer wenn halt irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie sie es gerne haben wollen, dass das Ganze eben verschrottet wird und irgendwas Neues gekauft wird. Und das führt eben zum Beruf des Maschinenverschrotters, womit dieser Beta-Arbeitslose nicht besonders einverstanden ist, weil eigentlich wollte er Maschinenpsychologe werden, also Roboterpsychologe, aber weil eben die Behandlung von Robotern sowas ähnliches ist wie Reparieren und weil Reparieren eben illegal ist, deswegen eben Maschinenverschrotter. Gut, und was macht dieser Peter Arbeitsloser so den ganzen Tag? Er verschrottet Maschinen, beziehungsweise er tut das nicht. Hat nämlich in seinem Keller so eine Sammlung von allen möglichen komischen Robotern, die einen komischen Knacksweg haben und die er allerdings nicht verschrottet hat, aus sentimentalen Gründen. Und das sind diese Roboter im Keller, und die haben so eine Rolle in diesem Buch drinnen, die sind aber vor allem auch Comic Relief. Und was macht dieser Peter Arbeitsloser sonst noch so, wenn er nicht gerade Maschine verschrottet, beziehungsweise Maschine nicht verschrottet? Dann probiert er, sich da durchs Leben zu schlagen. Und das ist nicht unbedingt leicht, weil nämlich das Leben in dieser Welt der Zukunft sehr durchoptimiert ist. Das fängt damit an, dass alle Leute ein Level haben zwischen 0 und 99. Und Peter steht selber auf Level Nummer 10 bzw. 11. Und das ist schon mal schlecht, weil alles, was schlechter ist als wie Level Nummer 10, das sind die sogenannten Nutzlosen. Also Leute, die immer ein schlechtes Rating haben, die sind dann eben nutzlos und die haben nicht viel zu lachen in dieser Welt von Übermagen. Je weiter man oben steht in diesem Rating, desto, ich habe keine Ahnung was, desto mehr Sachen fliegen einem zu. Das spielt aber relativ geringe Rolle in diesem Buch drinnen. Tatsächlich wird das interessanter beschrieben, beziehungsweise wichtiger beschrieben, als wie es eigentlich ist. Was man wissen muss, ist eben, dass dieser Peter Arbeitsloser am Anfang von dem Buch eine Freundin hat, die wird ihn dann aber wegoptimiert. Also weil da verschiedene Level sich verdingsen, kommen halt die Programme zum Schluss, dass eigentlich seine Freundin mit irgendjemand anderen glücklicher wäre und er eben auch. Also er lebt eigentlich in einer Welt, wo er keine Entscheidungen mehr treffen muss, sondern wer da seine Entscheidungen trifft, das ist niemand. Niemand, das ist der persönliche Assistent von Peter Arbeitsloser, der eben, man sich vorstellen kann wie so eine weitergeführte Version von Siri oder Alexa. Also jemand, der einen perfekt kennt und der halt schon im Vorhinein weiß, welche Sachen man bestellen möchte, welches Bier man trinken möchte, welches Schnitzel man essen möchte, wann und wo und mit wem und was ihr was alles. Und das heißt, das ganze Leben und das Sozialleben von Peter und auch seinen Freunden beziehungsweise von seiner Freundin bzw. Ex-Freundin, all das wird eben von Algorithmen, Programmen und künstlichen Intelligenzen optimiert, um jeden Bürger oder jeden Konsumenten halt das ideale Nutzungserlebnis zu bieten. Gut, das ist also das, also so fängt das Buch eben an und wir haben so diesen Peter und der ist jetzt nicht so wahnsinnig erbaut von der ganzen Sache, von der ganzen Art und Weise, wie eben diese Gesellschaft da funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert, obwohl das nicht unbedingt in Worte fassen kann. So, das ist so die Haupthandlungsebene. Und es gibt dann eine zweite Handlungsebene, das ist eine politische. Es gibt da tatsächlich noch mehrere Nebenfiguren, die halt ihr eigenes Ding treiben. Und zwar schaut es so aus, dass eben Neuwahlen anstehen in diesem Land. Und ein neuer Kandidat tritt eben an, das ist ein Roboter bzw. ein Androide und der heißt John of Us. Und dieser John of Us soll halt die Probleme der Welt lösen, soweit es überhaupt Probleme gibt. Das heißt, das ist ein bisschen tiefergreifend. Ja, was das angeht, ist tatsächlich so, wenn man das Buch liest, und dann kann man davon ausgehen, dass Marco Wirklin einen ziemlich großen Fankreis hat. Also Leute, die das Buch auf alle Fälle kaufen und lesen und was ihr was alles. Und wenn man das weiß, dann schaut das Buch so aus, dass es vor allem eine Einführung ist in diese Welt der Dystopien, in diese Welt der Computer, Roboter Gesetze. Das heißt, es hat einen ziemlichen Tiefgang auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen ziemlichen Erklärbaranspruch. Das heißt, es werden da ziemlich obskure und fast schon esoterische Sachen erklärt, zum Beispiel diese Moravetschen Bewegungsgesetze, also dass Dinge, die für uns leicht sind, für Roboter schwer sind, während andere Dinge, die für Roboter und Computer einfach sind, für uns fast unschaffbar sind. Also dass ihr was Primzahlen ziehen von Zahlen mit 1 Million Stellen oder so. Gut, dass das jedenfalls hat das Buch da einen ziemlichen Anspruch und dieser Anspruch wird da vor allem auf der Ebene der Politik ausgelebt. Also wir haben da diesen John of Us, wir haben da ein paar Hinterbänkler, wir haben da ein paar andere Politiker, wir haben da Wahlkampfberater und wir haben so diesen Wahlkampf, der da von diesem Roboter geführt wird, dass wir irgendwie in diese menschliche Seele hineindenken muss. Warum ist es ein Roboter? Fragezeichen, weil die Idee ist das, dass ja, ein Roboter eine quasi neue, also der wird von einer Fortschrittspartei aufgestellt und dass eben ein Roboter da neue Ideen aufbringen könnte, auf die Menschen eben nicht gekommen sind. Und deswegen wird da eben ein Roboter aufgestellt als Wahl, als zur Wahl zum Präsidenten. Und das ist eben diese politische Ebene. Und das Ganze verschmilzt zu einem durch einen Zufallsfund. Also es passiert tatsächlich etwas, wenn man das Buch am Anfang durchliest, dann weiß man nicht so genau, wohin die Geschichte gehen muss. Und dann passiert tatsächlich etwas. Und zwar der Peter Arbeitsloser, der bekommt etwas geliefert, was er nicht haben will. Und das ist ein rosa-roter Delfin-Dildo. Und er hat ihn nicht bestellt und er will es nicht. Aber ja, quasi wir leben so in einer Welt von Übermorgen, wo alle Leute nur das bekommen, was sie eben wollen. Und aus irgendeinem Grund sagt zumindest der Computer, sagt der Konzern, sagen die Drohnen, dass er dieses Ding haben wollte und er will es aber nicht haben. Und daraus entspinnt sich quasi der Stein des Anspruchstoßes und das verschmilzt dann eben die ganzen Handlungsstränge dann zu einem. Das heißt, die ewige, also diese Quest nach dem Ursprung des rosaroten Delfinfieldbraters. So, das ist jetzt die Geschichte, die ich sie erzählen werde. Und ja, die Geschichte, wie gesagt, ist vor allem da, also vor allem diese Geschichte um diesen rosaroten Delfin-Dildo herum, das ist eben vor allem eine Geschichte, um uns tiefer in diese Gesellschaft der optimierten Gesellschaft hineinzuführen, also die Gesellschaft der Gesellschaft. Was redet er für ein Schwachsinn? Wurscht. So, da würde man sagen, kommen wir zu sprechen auf. Habe ich irgendwas vergessen? Es gibt keinen Kampf gegen das System. Bekommt Parallelhandlung, habe ich erwähnt. So, dann haben wir drinnen die Elemente in diesem Buch drinnen. Wie gesagt, es ist relativ tief recherchiert. Wir kriegen einen Abriss über künstliche Intelligenzen und was das für die Menschheit bedeuten würde. Wir bekommen jetzt einen Abriss über diese Quantisierung, über diese Algorithmen, über diese Berechnung der Menschen, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Wir bekommen so diesen alltäglichen, utopischen, dystopischen Horror vorgeführt. Und das sind in dem Fall die Quality Partner. Quality Partner ist eben das Ding, diese ja, weitergesponnene Version von Tinder. Also wenn man Tinder jetzt kennt, da klickt man sich durch und eigentlich passiert sowieso nie irgendwas. Und bei Quality Partner ist es eben so, dass eben wir da ein Programm haben, das mich kennt, das meine Vorlieben kennt und was ich was so alles, das alle anderen Leute kennt und im Prinzip ausrechnet, wer da eben der ideale Partner für einen ist und auch gleich schon das Abendessen bucht und was weiß ich was alles. Und das ist dann eben Quality Partner. Und was würde ich da jetzt gesagt haben? Das ist so das Ding so, wie dieses Buch eben funktioniert, weil so auf der anderen Seite haben wir halt diese, ja, fast schon Utopie, wo jeder das bekommt, was er sich eben wünscht. Und auf der anderen Seite haben wir diese Dystopie, wo eben jeder das bekommt, was er eben sich wünscht oder was er eben kriegen kann. Also diese Abkehr von jeder möglichen Entscheidungsfreiheit wird eben da auf die Spitze getrieben. Also vor allem, was der Kling eben macht, wie er das eben schildert, wie eben diese Algorithmen da, tja, in das Leben der Menschen eingreift. Naja, es ist witzig, es ist schön, es ist furchtbar, es ist keine Ahnung was. Gut, genug drüber geredet. Was ist das nächste, was aufkommt? Roboter programmieren sich selber. Ja gut, das habe ich eh schon gesagt. Der Science-Fiction-Aspekt, der da ziemlich genau erklärt wird. Und ja, ein schönes Element drin, also dass man ein bisschen zu sprechen kommen muss. Also vor allem das, wo die meiste Komik in diesem Buch herkommt, das sind die gestörten Roboter. Ja, wie gesagt, Peter Arbeitsloser ist eben Maschinenverschrotter, sollte eigentlich die Maschinen verschrotten, sammelt sie allerdings in seinen Keller und da sind halt immer schöne Sachen dabei. Zum anderen haben wir da einen Kampfroboter mit posttraumatischen Stresssyndrom, einen liebeskranken Sexroboter und eben noch eine Autorin, also ein Roboter, der Bücher schreibt, die eben keinen Scheiß mehr schreiben will, sondern irgendwas anderes. Und all diese Maschinen sind eben defekt in Anführungszeichen und tja, sind halt in die Obhut von Peter Arbeitsloser überstellt und tragen halt einen schönen humorigen Teil zur Geschichte bei, womit wir dann auch gleich auf die Amazon-Kritik zu sprechen kommen, weil das Buch ist nicht jedermann, hat nicht jedermann gleich gut gefallen. Und da haben wir drinnen eine 2-Sterne-Kritik, Zukunftsvision eines gelangweilten Werbers. Ja, also das Runterbrechen der ganzen Menschheit auf Algorithmen, den Leuten das geben, was sie eben wollen, das ist eben so der Kernpunkt in Quality Land. Aber es ist eben nicht nur das, weil das Buch eben bricht damit. Also auf einer ziemlich tiefen Ebene. Also wir bekommen eine ziemliche Einführung über das, was eben Computer kennen und was sie eben nicht kennen. Und eine Aussage von diesem Buch drin ist, dass Computer uns überhaupt gar nicht kennen. Also die besten Algorithmen von Facebook, Amazon und was weiß ich was alles, die wissen einen Scheißdreck über uns. Das ist doch mal eine positive Botschaft. Sondern mal drinnen, die Figuren wirken wie Nebenfiguren, es fehlt die Vielschichtigkeit und der hintergründige Humor. Ja, das ist so ein Punkt in diesem Buch drin. Es fehlt an Drive. Dieser Delfin-Dildo taucht, ich glaube, in der Hälfte, zur Mitte des Buches auf. Und davor hat man nicht so die Ahnung, wo dieses Buch überhaupt hingehen soll. Und das führt auch dazu, dass wir, also nicht nur das, aber wir haben auch diese zwei Handlungsebenen, also Peter Arbeitsloser und die Politik. Und auch da haben wir verschiedene Personen, die immer wieder mal auftauchen und dann verschwinden, beziehungsweise nicht auftauchen. Und fühlt sich tatsächlich so an, als hätte man nicht wirklich einen harten Fokus. Also Peter Arbeitsloser ist eben so ein harter Fokus, aber auch der wird relativ blass geschildert. Also wer er eigentlich ist, warum er das ist, das bleibt alles ein bisschen auf der Strecke. Wenn er richtig, das fühlt sich an wie eine Nebenfigur, ist das nicht unbedingt so aus der Luft gegriffen. Ja, das ist ein Problem, was in diesem Buch auftaucht. Das ist die klinische Bezeichnung von allem. Also, weil eben Peter Arbeitsloser heißt, es ist ein generischer Name, also generischer geht es eigentlich gar nicht mehr. Und das ist allerdings bei allen Personen so. Das heißt, alle Leute haben so einen Namen. Also Melanie Sexarbeiterin und keine Ahnung was. Und das führt eben dazu, dass sich die Leute nicht wie anfühlen wie echte Menschen, sondern bloß wie, ich habe keine Ahnung was, Platzhalter. Also die Namen selber fühlen sich an als wie Platzhalter für die Namen von echten Menschen. Das heißt, wir kriegen eine ziemliche Alienation in diesem Buch drin durch diesen Effekt der falschen Nachnamen. Und das ist was, was man nicht so leicht abstreifen kann. Das ist aber was, wofür das Buch an sich nichts kann. Also wie gesagt, es wird als Element verwendet, hat allerdings eine Nebenwirkung. So. Als sie drinnen bestimmt sie schamlos an anderen Dystopien. Das kann ich doch nicht bestätigen, weil wie gesagt, wenn man sich die anderen Dystopien anschaut, dann sind die halt schwarz, schwarz, schwarz. Bei Kling ist es eben so, dass wenn man diese Dystopie anschaut, dann hat die positive, negative, man kann darüber streiten Seiten. Also ist alles ein bisschen in der Schwebe. Und vor allem ist das Balancing, also zwischen gut, böse, extern, intern, zwischen Täter und Opfer da nicht so auf die Spitze getrieben wie in anderen Dystopien. Das heißt, das Buch ist sehr viel runder und wirkt auf alle Fälle sehr viel moderner. So, dann haben wir drinnen zu lange für die Menge von Ideen. Ja, das ist so der Punkt. Also, eine Idee, aus der relativ wenig gemacht wird, das sind die kaputten Roboter im Keller unten. Da hätte man irgendwie mehr erwartet. Also das Buch hat tatsächlich seine Längen, die vor allem Klingner nutzt, um Sachen zu erklären. Dann haben wir drinnen, die Geschichte dümpelt vor sich hin, ich glaube, das haben wir gesagt. Schon George Orwell, Aldous Huxley oder Dave Eggers haben uns gezeigt, was passieren kann, wenn die Computerroboter und Maschinen die Welt übernehmen. Ja, das ist so der Hauptkritikpunkt an dem Ganzen. Und das ist was, auch das ich noch kurz ansprechen muss als Abschluss von dem Ganzen. Ich habe gesagt, dass sie jedem dystopischen Roman eine technologische Entwicklung zugrunde legt. Also sei es Überwachung, sei es Geburtenkontrolle, sei es, was war das, Fernsehen oder sei es bei Marco Kling eben diese Dystopie, Roboter, Drohnen, Überwachung, Algorithmen und so weiter und so fort. Ja, das ist so der wesentliche Punkt. Und das ist allerdings nur eine Seite von der Medaille. Weil ich habe da einen anderen schönen Spruch gefunden, der da auch gesagt wird. Und zwar ist es so, dass Technologie, wie wir sie eben kennen, oder, beziehungsweise die Wissenschaft in Hand mit der Technologie, im Prinzip das ist, was die Religionen früher waren. Das heißt, wir haben so diese Heilsversprechungen der Religionen, ewiges Leben, was weiß ich was, Freiheit von Arbeit, Freiheit von der Person, ewige Jugend, Freiheit von Krankheit und was ist das alles. Und das sind genau die Heilsversprechungen, die eben die Technologie bzw. die Wissenschaftler versuchen, wahr werden zu lassen. Das heißt, es ist halt ein Ding aus der Technologie. Also Technologie ist das, was die Religion uns verspricht. Und jetzt ist so der springende Punkt von den ganzen, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Ist das Ganze gut oder ist das Ganze schlecht? Und da hält sich das Ganze irgendwie die Waage. Also, weil, wenn man sich diese vier Bücher anschaut, dann ist es so, dass eben Technologie zu Problemen führt. Und gleichzeitig kann allerdings Technologie die Lösung für Probleme sein. Und das ist, ich glaube, bei Kling am meisten drinnen. Das heißt, wir haben also diese Technologie als Ursprung für Probleme, aber auf der gleichen Seite eben die Technologie als Lösung für Probleme. Und das macht das Buch als Unterschied zu allen anderen Büchern. Also bei Huxley wird das Fernsehen nicht als etwas Gutes dargestellt, also auf gar keinen Fall. Und bei Orwell wird halt auch nicht die Überwachung niemals als etwas Gutes dargestellt. Und bei Huxley wird eben auch diese Geburtenkontrolle nicht wirklich, na gut, das kann man drüber streiten, was halt die Auswirkungen dieser genetisch modifizierten Menschheit ist, aber im Großen und Ganzen ist es sehr monothematisch. Und das ist eben bei Quality Land nicht der Fall. Das heißt, wir haben ja nicht so eine monothematische Sicht auf die Zukunft, sondern als Entwurf auf einen Phasenübergang in der Technologie, der halt zu einer anderen Art von Leben führt. Beziehungsweise zu einer anderen Art vom Leben, die eben noch nicht angekommen ist, an der Wirklichkeit der Technologie. Gut, dass das müssen wir anders erwähnen an dieser Stelle, also zum Ausklang. Gibt es ähnliche Bücher? Wenn man sich moderne Dystopien anschauen will, da gibt es tatsächlich einige davon, die allerdings relativ untergegangen sind. Also, wenn man sich die ganzen Bücher anschaut, die heute diskutiert werden, dann stammen die alle aus den Jahren 1953 oder noch früher. Also, wie gesagt, 1953 war eben Fahrenheit von Bradbury und 1984 wurde noch früher geschrieben und was ihr was alles. Und das ist natürlich die Frage, wie schaut eigentlich moderne Dystopien aus? Beziehungsweise, was ist jetzt der Entwurf für die nächsten 50 Jahre? Also, wo sind die Bücher, die heute das Leben, das ist das dystopische Leben in den nächsten 50 Jahren beschreibt. Und da haben wir ein paar rausgesucht und da haben wir drinnen Peter Wortzheim aufgeschrieben. Der ist sowieso immer zu haben für dystopische Ideen. Dann David Marusek, Counting Heads. Das ist halt jemand, der da elitär abgefahren ist. Oh, Entschuldigung, ich kriege keine Luft mehr. Ich muss das abbrechen, leider, weil sonst huste ich da nur noch rum. Ich verliere schon komplett die Stimme. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Auf Wiederhören.